Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Carina Schäuble und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Deutschland. Wird sich der Preisrückgang am Immobilienmarkt fortsetzen? USA. Die Fed pausiert. Großbritannien. Überraschend hohe Zinserhöhung. Und Chinas Charmoffensive gegenüber dem Westen.
Herzlich willkommen, lieber Uli. Schön, dass du wieder dabei bist.
Sehr gerne, Carina.
So, lass uns wie üblich mit Deutschland starten. Am deutschen Immobilienmarkt ist aktuell ein Preisrückgang zu beobachten, weil verschiedene Faktoren eben auf der Branche lasten, also insbesondere die gestiegenen Zinsen und starke Baukostensteigerungen, zum Teil auch Lieferengpässe. Und dazu kommt, dass aktuelle Gesetzesentwürfe zur Energiewende im Gebäudesektor mit zusätzlichen Pflichten für Eigentümer verbunden wären. Siehst du am Immobilienmarkt nur eine Preisdelle oder auch einen nachhaltigen Rückgang der Preise? Also wann könnten die Preise womöglich wieder steigen?
Ja, ich glaube tatsächlich eher an eine Delle. Die kann natürlich noch ein bisschen dauern, weil wir ja nicht erwarten, dass die Zinsen schnell runtergehen werden, sondern im Gegenteil, die Europäische Zentralbank wird wahrscheinlich noch ein Stück weit die Zinsen anheben müssen. Aber wir sehen jetzt zuletzt mit den Spekulationen um eben höhere Leitzinsen, dass sogar das lange Ende zurückläuft. Und die Hypothekenzinsen orientieren sich ja eher an beispielsweise 10-jährigen Bundesanleihen plus Aufschlag. Das sind dann ungefähr die Hypothekensätze. Und wir haben nach wie vor eine hohe Nachfrage, vor allen Dingen in den Ballungszentren ja auch durch die Migration. Hier ist ja zuletzt auch vom Statistischen Bundesamt bestätigt worden, dass wir mittlerweile 84,4 Millionen Menschen in Deutschland sind. Du hattest die Baukosten schon angesprochen, die sicherlich ein Floor sind. Wenn man also sozusagen Wiederbeschaffungskosten anguckt, dann können Immobilien gar nicht so billig werden, weil der Neubau einfach sehr, sehr teuer ist. Und am Ende des Tages, Carina, erwarten wir dann doch, dass mit einer maximal schleppenden Konjunktur in diesem Jahr, wahrscheinlich in Deutschland sogar ein negatives Vorzeichen, dass wir dann Richtung 2024 wieder über sinkende Zinsen sprechen, auch bei den Notenbanken. Und insofern würde ich eher eine Delle erwarten als einen nachhaltigen, lang andauernden Abschwung.
Okay, danke. Ja, dann lass mich den Radius etwas größer ziehen und zur Eurozone kommen. Kaum hat die EZB die Zinsen um weitere 25 Basispunkte angehoben, wird bereits diskutiert, ob schnell weitere Schritte folgen sollten. So äußert sich EZB-Direktorin Isabel Schnabel weiter in Falkenhaft und fordert, dass nun die Zinsen weiter steigen müssten. Auch der Chefvolkswirt Philip Lane hält eine weitere Erhöhung im Juli für angemessen. Und sagte aber, dass die EZB sich stets von der Datenlage leiten lässt und daher könne er jetzt für September noch nichts sagen. Generell ist die Inflation aber laut Schnabel hartnäckig und könne nur durch Zinsanhebungen bekämpft werden. Und wir sind jetzt nach der letzten Erhöhung mit dem Leitzins bei 4%, aber da besteht natürlich noch Nachholbedarf gegenüber den USA, die mittlerweile zu einer Zinspause übergegangen sind. Bei welcher Höhe liegt denn deiner Meinung nach die Terminal Rate, also der Zins, wo wir dann am Ende maximal liegen und wann passiert das, was glaubst du?
Ja, lass mich noch ein Wort zu Isabel Schnabel sagen. Sie hat ja nicht nur gesagt, dass die Inflation viel zu hoch ist und dass wir da mehr machen müssen, sondern sie hat sogar gesagt, dass es besser ist, mehr zu tun als zu wenig, weil sonst die Verankerung der Inflationserwartungen entankert werden könnten. Und das wäre dann sicherlich fatal, weil dann weitere Zweitrundeneffekte ins Spiel kämen. Also insofern gibt es nach wie vor die Falken und die Tauben im Rat der Europäischen Zentralbank. Philip Lane, der Chefvolkswirt, gehört sicherlich eher zu den Tauben, also zu denjenigen, die die Zinsen weniger stark anheben wollen. Du hattest ihn ja vorhin auch zitiert. Der Markt preist jetzt für den Sommer weitere Zinsschritte ein auf über 3,5, also dass wir da zwischen 3,5 und 3,75 wahrscheinlich auskommen werden. Die weiteren Erwartungen des Marktes gehen dann Richtung 4%. Also insofern würde ich auch davon ausgehen, dass die Terminal Rate, also der Höchststand bei der Europäischen Zentralbank, möglicherweise bei 4% liegen kann. Ich glaube sogar, dass das Risiko im Zweifelsfalle nach oben gerichtet ist, anstatt nach unten. Also dass es auch noch die 4,25 werden könnte. Aber für den Moment würde ich mal von den 4% ausgehen. Dann wird der Zins sicherlich einige Zeit auf diesem Niveau verharren. Und wir erwarten dann, dass es im zweiten Halbjahr des nächsten Jahres erste Zinssenkungen geben könnte, wenn eben die Inflation zurückgelaufen ist, wenn man auch sieht, dass die Konjunktur natürlich schwächer geworden ist. Das ist ja eines der Ziele dieser geldpolitischen Maßnahmen, dass die gesamtwirtschaftliche Nachfrage runterkommt. Der Markt erwartet diese Zinssenkung sogar ein bisschen früher, im zweiten Quartal des nächsten Jahres. Das wird dann sicherlich alles sehr datenabhängig sein. Das betonen ja auch die Notenbanken immer. Aber im Moment müssen wir uns darauf einstellen, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen weiter anheben wird und dass der Zins dann noch für einige Zeit oben sein wird. Wie gesagt, das interessante Phänomen ist, dass der lange Zins bei dieser Konstellation eher fällt. Und das deutet darauf hin, dass eben auch der Kapitalmarkt von einer wirtschaftlichen Schwäche ausgeht.
Ja, und du hast jetzt die ganze Zeit auch von der Deposit Rate gesprochen. Nicht, dass Sie, liebe Zuhörenden, die 4% von mir vorhin war der Kreditzins. Das heißt, aktuell stehen wir bei 3,5 und deshalb eben potenziell noch bis auf 4, womöglich 4,25 ansteigend. Und zu der Zinsdifferenz zu den 10-Jährigen, passt jetzt vielleicht nochmal zu Deutschland von vorhin. Das ist ja tatsächlich ein Abstand von etwa 0,75 zum Zweijahressatz, also schon nicht unerheblich, was da der 10-Jahreszins aktuell niedriger liegt.
Ja, absolut. Und heute kam ja nochmal der IFO-Index heraus, der schwach war und im Grunde genommen die Einkaufsmanager-Indizes, also die Stimmungsindizes der Wirtschaft, ein etwas anderes Maß, beides ist ja Stimmungsindex für die Wirtschaft, auf andere Art und Weise abbildet. Der war auch sehr schwach. Und die Inversion der Zinskurve, also der Unterschied zwischen Zweijährigen und Zehnjährigen, ist da sogar noch über die 75 Basispunkte, 0,75% hinausgelaufen. Also man sieht hier, dass das lange Ende dann vor allen Dingen natürlich reagiert und mit solchen schlechten Meldungen dann der Zinssatz weiter fällt, wohingegen eben das kurze Ende von den Notenbanken dominiert hat. Insofern gibt es ja auch eine Diskussion unter den Volkswirten, die ganz spannend ist, nämlich die Frage, ob denn die Geldpolitik und wie sehr sie denn wirklich schon wirkt, vor dem Hintergrund, dass eben die langen Zinsen, die ja deutlich interessanter sind für Investitionsentscheidungen, dass diese langen Zinsen natürlich raufgelaufen sind. Wir wissen ja alle, sie waren mal negativ vor einigen Monaten noch und dass diese Entwicklung sich geändert hat, aber die langen Zinsen immer noch relativ moderat sind und eben deutlich unter den kurzen liegen.
Ja, und kommen wir zur USA. Die amerikanische Notenbank hat die Zinsen zum ersten Mal nämlich nach 10 fortlaufenden Zinserhöhungen auf dem bisherigen Niveau belassen. Also die haben immer eine Spanne 5 bis 5,25. Damit soll aber noch nicht der Zinsgipfel erreicht sein, denn die Fed hat weitere mögliche Zinsanhebungen signalisiert. Und im Mittel erwarten die FIT, also die hatten zuletzt ja wieder ihre Dots verteilt, das heißt im Mittel erwarten die FED-Mitglieder 2 weitere Zinserhöhungen um je 25. Spannend finde ich eben aber, dass der Markt selbst immer noch nur eine einpreist und zum Jahresende sogar schon wieder Zinssenkungen. Also diese unterschiedliche Einschätzung könnte doch in den nächsten Monaten für Volatilität sorgen, oder? Und warum glaubst du denn, dass die Märkte zum Jahresende schon mit einer Zinssenkung rechnen?
Also sagen wir es mal so rum, Carina, die sogenannte Zinsstrukturkurve ist in den USA sogar noch inverser, als sie das in Europa ist. Hier reden wir über 100 Basispunkte, also einen ganzen Prozentpunkt, den die kurzen Zinsen über den langen Zinsen legen. Larry Summers, der ehemalige Finanzminister der USA, hat diese Entscheidung der Fed mit großem Unverständnis quittiert, weil er gesagt hat, wie kann es denn sein, dass die Fed die Wachstumserwartungen nach oben setzt, ihre eigenen Zinserwartungen nach oben setzt und dann pausiert. Also man geht hier im Markt schon davon aus, dass die Fed eben noch mindestens einen Schritt machen wird, möglicherweise sogar noch zwei Schritte dann folgen werden. Also die Fed selbst geht davon aus, dass im Juli und dann im September nochmal einer kommen könnte. Das sind zumindest momentan ihre Prognosen. Der Markt erwartet dann nicht mehr viel dieses Jahr, sondern glaubt, dass die ersten Senkungen dann tatsächlich ins neue Jahr geschoben werden. Der Markt preist hier das erste Quartal 2024 ein, wo der Zins dann in etwa auf dem heutigen Niveau wieder liegen sollte. Wir glauben, dass es nach den Worten der Fed sogar etwas später sein könnte, aber das ist natürlich, oder da gilt natürlich das Gleiche wie bei der Europäischen Zentralbank. Es ist dann stark abhängig von den weiteren Daten. Wir werden in dieser Woche ja wieder Inflationszahlen sehen auf beiden Seiten des Atlantiks und die werden natürlich mit großer Spannung dann aufgenommen. Aber ja, die Fed hat offensichtlich hier nochmal gesagt, dass sie die Inflation vor allen Dingen in den Griff bekommen will und deswegen rechnet man mindestens noch mit einer. Es sind aber auch zwei Zinserhöhungen in diesem Jahr noch möglich.
Okay. Ja, Uli, ich wollte gern erst über diese pausierende Fed gesprochen haben, bevor wir einen Blick nach Großbritannien werfen. Denn dort hat die Zentralbank nur eine Woche später die Märkte doch sehr überrascht mit einem Zinsschritt von 50 Basispunkten statt der erwarteten 25. Und ein Grund ist sicherlich die kurz zuvor veröffentlichte Inflationszahl, die nicht nur höher lag als erwartet, sondern vor allem keinen Abwärtstrend zeigt. Und mit dem Zinsschritt auf 5% jetzt in Großbritannien ist fast kein Abstand mehr zur Fed. Wie glaubst du, geht es hier in den nächsten Monaten weiter?
Ja, Carina, es war letzte Woche wirklich eine ganze Orgie, müsste man fast sagen, an Notenbanken, die Zinsen angehoben haben. Es war die Schweizerische Nationalbank, es war die norwegische Bank, die türkische Notenbank und auch natürlich, wie du gerade sagst, völlig richtig, die Bank of England, die einen großen Schritt gemacht hat auf 5%, der so nicht erwartet worden war. Der Markt erwartet weitere Zinsschritte bis auf mindestens 6%. Dem würden wir auch folgen wollen, dass die englische Notenbank dahin gehen muss, weil die Inflation eben einfach viel zu hoch ist. Sie ist in der Headline Inflation, also wenn man alle Waren und Dienstleistungen des Warenkorbs einberechnet, nicht gefallen, sondern bei 8,7% geblieben und in der Kernrate, also wenn man die volatilen Bereiche aus Nahrungsmitteln, Energie und so weiter herausrechnet, dann ist sie sogar weiter gestiegen und das hat dann die Bank of England auf den Plan gerufen und sie hat eben, wie gesagt, diesen großen Schritt gemacht und hat avisiert, dass weitere Folgen werden.
Ja, okay. Ja, Türkei hast du gerade erwähnt, zu der komme ich wirklich gleich noch, würde gern dazwischen einmal schnell Richtung China blicken. Und zwar hatten wir da zwei ganz spannende, ich sag mal eher diplomatische Themen. Wir hatten einmal den Besuch des amerikanischen Außenministers Blinken. Der war bei Xi Jinping und eigentlich war er bei den beim Außenminister bzw. bei den Kollegen dort und hat dann aber auch Xi Jinping getroffen und parallel oder kurz danach gab es auch einen Besuch des Premiers Li Xiang. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Der kam nach Deutschland. Das war seine erste Auslandsreise seit Amtsantritt und ich fände es jetzt mal spannend, deine Einschätzung zu hören, ob das jetzt eher, also geht es da darum, eher die schwächelnde Wirtschaft in China so ein bisschen aufzupäppeln oder sieht man da vielleicht einen grundsätzlichen Kurswechsel, wenn man da so aufeinander zugeht? Wie siehst du das?
Ja, also zunächst mal, die chinesische Wirtschaft scheint tatsächlich zu schwächeln. Wir haben zuletzt Industrieproduktion, Einzelhandel, Investitionen bekommen an Daten, die waren alle schwächer als erwartet worden war und auch schwächer als sie zuvor gewesen sind. Also die Erholung scheint doch ein Stück ins Stottern zu kommen. Die chinesische Nationalbank, also die People's Bank of China, hat daraufhin schon verschiedene Zinssätze gesenkt. Man versucht also zu stimulieren. Aber wie gesagt, im Moment wird das noch nicht so richtig geglaubt und die Volkswirte rund um den Globus senken doch eher die Wachstumsprognosen für China. Das ist jetzt alles nichts Dramatisches, aber wo wir mal am Anfang des Jahres mit den Öffnungen über 6% oder um 6 und über 6% geredet haben, sind wir mittlerweile bei irgendwo zwischen 5 und 5,5. Es ist also deutlich weniger. Und ich glaube, vor dem Hintergrund ist diese in Anführungsstrichen Charmoffensive Chinas zu sehen, die eben den wichtigen Handelspartnern wie den USA oder Europa gelten, wo Besuche gemacht werden, wo auch die Handelsministerin Raimondo noch in China erwartet wird, um eben Gespräche zu führen. Ich glaube, die gute Nachricht ist, dass es wieder Diplomatie gibt und dass man miteinander spricht. Ich glaube nicht, dass das jetzt eine totale Kehrtwende ist, aber wie gesagt, immerhin spricht man mittlerweile wieder miteinander. Ähnliches, Carina, gilt auch für Taiwan. Auch hier gibt es eine gewisse Charmoffensive, zumindest gegenüber den Kuomintang, also der Partei, die doch etwas China-freundlicher ist und immer warnt, dass man keinen Konfrontationskurs fahren sollte. Hintergrund ist hier Wahlen, Präsidentschaftswahlen in Taiwan im Januar nächsten Jahres und die Kuomintang rechnet sich hier gute Chancen aus und hat eben auch die Unterstützung Chinas. Mal gucken, wie das ausgeht. Und insofern versucht China im Moment in diese beiden Richtungen, sowohl zum Westen wie auch zu Taiwan, eine gewisse Charmoffensive loszutreten. Und ich würde, wie gesagt, nicht von einer grundsätzlichen Wende ausgehen, sondern ich glaube, dass das ein Zeichen der wirtschaftlichen Schwäche ist und der Notwendigkeit, die Wirtschaft nun wieder anzukurbeln. Denn man darf ja nicht vergessen, in China haben wir eine Jugendarbeitslosigkeit, die bei über 20% liegt.
Okay, ja, dann lass uns wie kurz angekündigt noch über die Türkei sprechen. Vor 2 Wochen hatten wir ja bereits mit Spannung auf den 22. Juni geblickt, an dem nun die erste Notenbanksitzung der neuen Gouverneurin Erkan stattfand. Nach einigen Jahren des ungewöhnlichen Ansatzes mit Zinssenkungen die Inflation bekämpfen zu wollen, gab es nun recht viel hoffnungsvolle Erwartung, dass es zu einem ersten Zinsanstieg nach längerer Zeit kommt. Die Hoffnung wurde jetzt auch erfüllt und es ging von 8,5% auf 15% nach oben. Und trotzdem wertete die türkische Lira danach nochmal deutlich ab. Wieso glaubst du, ist das so?
Ja, weil der Markt deutlich mehr erwartet hatte. Man darf nicht vergessen, dass die letzte Inflationszahl aus dem Mai mit unter 40% ein Stück weit geschönt war. Auf verschiedene Wege. Hier hat Erdogan zum einen die Energiepreise verbilligt vor den Wahlen, um eben Wahlstimmen zu sammeln. Gleichzeitig wurde auch die türkische Lira ein Stück weit stabilisiert. Das hat bei den Importpreisen geholfen. Die Erwartungen für die Inflation im Juni, die Anfang Juli, also in der nächsten Woche bekannt gegeben wird, geht schon wieder Richtung 50%. Hier hilft es sicherlich auch nicht, dass der Staatspräsident immer wieder mit Erhöhungen, Anhebungen von Mindestlöhnen für einen gewissen Ausgleich sorgt, denn das, wie gesagt, heizt ja dann die Nachfrage weiter an, beziehungsweise hält sie auf dem gleichen Niveau und würde dann eben die Inflation nicht runterbringen. Insofern hatte der Markt mit mindestens 20% gerechnet und ist dann von den 15%, die dort gekommen sind, enttäuscht worden. Die türkische Lira, völlig richtig, wie du sagst, hat daraufhin weiter dramatisch abgewertet, sowohl gegenüber Euro als auch gegenüber dem US-Dollar, liegt gegen Euro auf das Jahr gerechnet bei knapp minus 30%. Also das ist schon erstaunlich, was da auf der Währungsseite passiert. Und mit großen Argusaugen werden dann jetzt die nächsten Notenbanksitzungen, die am 20. Juli und am 24. August sein werden, beobachtet, ob die neue Notenbankgouverneurin die Zinsen weiter anhebt, beziehungsweise man muss wahrscheinlich so formulieren, ob Erdogan sie denn lassen wird, denn er hat ja auch im Wahlkampf wieder betont, dass seine Geldpolitik die richtige Sicht ist, dass der Zins also ein Preis ist und ein höherer Zins die Inflation eher treibt. Also insofern ist das nach wie vor das Maß der Dinge, auf das hier der Markt guckt und wie er die türkische Lira dann bewertet.
Ja, Uli, vielen lieben Dank für deine Einblicke und alle an alle, die eingeschaltet haben. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.
Sehr gern. Tschüss.